Im Jahr 1958 wurde das erste Mal eine Frau in der evangelischen Landeskirche als Pastorin eingesetzt. Das war damals so außergewöhnlich, dass es von allen Seiten Protest gab. Vor allem von der römisch-katholischen Kirche, aber auch von den Freikirchen und auch innerhalb der evangelischen Kirche. Heute, nicht mal 50 Jahre später, ist diese Bewegung schon viel weiter gegangen. Mittlerweile predigen Pastorinnen, Frauen in vielen Freikirchen. Sie werden als Ältestinnen eingesetzt und leiten Gemeinden. In der evangelischen Landeskirche gibt es seit längerer Zeit auch eine Bischöfin. Und nebenher gibt es dann ständig auch neue Bibelübersetzungen und die passen dann auch ganz gut dazu. Zum Beispiel wie die Bibel in gerechter Sprache, wo das Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte, dann so beginnt: Gott, unser Vater und unsere Mutter im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und ganz selbstverständlich finden wir dann in dieser Bibelausgabe auch Apostelinnen und Pharisäerinnen und weibliche Älteste und so weiter. Und die Frage ist, wie sollen wir das bewerten? Ist dieser Trend positiv oder ist er eher kritisch zu betrachten? Und etliche aus der Gemeinde haben eben auch mich schon angefragt, warum denn bei uns nur Männer predigen und warum keine Frauen im Leitungskreis sind. Ist das nichts für Frauen oder warum predigen Frauen in unserer Gemeinde nicht? Wollen wir vielleicht als evangelische Freikirche Traunreuth nur aus Trotz super konservativ sein oder gibt die Bibel Antworten dazu? Ich habe gestern gemerkt bei der Vorbereitung, eine Predigt ist viel zu kurz, ich kann das Thema nur anreißen, im Prinzip nur eine Einleitung geben. Aber ich habe es trotzdem gewagt, wenn ich mich vielleicht auch nicht unbedingt beliebt mache heute Morgen. Ich möchte euch noch bitten, dass wir nochmal aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir deine Richtlinien in der Heiligen Schrift nicht nur erkennen, nicht nur anschauen, sondern dass wir sie wirklich lieben und beherzigen, weil es gute Richtlinien sind. Bitte ich, gib du uns Verständnis, gib du uns Einsicht und schenk du, dass wir dich dadurch nur noch mehr ehren und schätzen. Herr, ich bitte dich, dass du die Kinder jetzt segnest in der Sonntagsschule und uns hier oben beim Zuhören. Amen. Mit der Jugend habe ich mal folgendes Spielchen gemacht. Ich sage ein Wort und ihr müsst ganz schnell das Gegenteil sagen. Ich mache das jetzt mit euch nicht laut, aber einfach im Stillen. Also ich sage ein Wort und ihr denkt euch das Gegenteil, aber möglichst schnell. Klein, groß. Ziel, einer darf es schon sagen, Start. Reich, arm. Segen, Tod. Mann? Habe ich mir gedacht. Die meisten von euch haben jetzt Frau gedacht, stimmt's? Aber ist Frau wirklich der Gegensatz von einem Mann? Hat Gott die Frau geschaffen aus dem Grund, um sich dem Mann einen Gegensatz zu schaffen? In 1. Mose Kapitel 2, Vers 18 heißt es, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin oder ein Gegenüber machen, die ihm entspricht, die zu ihm passt. Wenn es das Gegenteil wäre, dann würde es wahrscheinlich schlechter zu ihm passen. Da fallen schon die ersten Protestblätter. In 1. Mose 2, Vers 21 heißt es dann, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Die Frau, die Gott hier dem Adam als Gegenüber schafft, ist alles andere als ein Gegensatz. Und es wird im Hebräischen deutlich, in den beiden Wörtern für Mann und Frau. Adam oder Mann heißt im Hebräischen Isch und Frau heißt Isha. Deswegen hat Luther so komisch übersetzt mit Mann und Männin. Das hört sich für uns im Deutschen komisch an. Im Englischen ist es einfacher, da heißt es Man und Woman, wo man auch merkt, da ist eine Wesenszusammenhängigkeit da. Also Isch und Isha drückt aus, dass eine große Gemeinsamkeit zwischen den beiden besteht. Die Frau Adams besteht aus dem gleichen Baustoff, aus dem gleichen Wesen und sie bekommt den gleichen Geist. Und damit hat sie auch den gleichen Wert wie der Mann. Völlig gleichwertig. Jemand hat einmal gesagt, Gott nahm die Frau nicht vom Kopf des Mannes, damit sie nicht über den Mann herrscht. Er nahm die Frau auch nicht vom Fuß des Mannes, damit nicht er auf ihr herumtrampelt, sondern er nahm sie aus seiner Seite, aus der Nähe seines Herzens, damit sie ihm zur Seite steht und er sie liebt. Männer und Frauen sind völlig gleichwertig. Und wenn sich das in der Geschichte der Menschheit oft nicht so entwickelt hat, dann können wir nicht sagen, dass Gott schuld dran ist oder dass wir der Heiligen Schrift der Bibel die Schuld geben. Und das wird so deutlich, als Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde schickt. Da sehen wir das am Leben von Jesus ganz besonders, wie er gerade die Frauen achtet und wie er ihnen wieder besondere Würde verleiht. Da gibt es verschiedene, viele Beispiele. Jesus verwendet in seiner Lehre, und das war ganz unüblich für die damalige Zeit, die Frauen ganz oft als positive Anschauungsbeispiele. Da sagt er zum Beispiel in Matthäus 12, die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen. Das war für die Juden, die das damals hörten, der Hammer. Da sagt Jesus, da wird eine Frau sein, noch dazu eine Ausländerin, die wird im Gericht auftreten gegen euch Juden. In Matthäus 25 spricht Jesus von 5 klugen Jungfrauen. In Lukas 15 erzählt er das Gleichnis von einer Frau, die unermüdlich nach einem verlorenen Groschen sucht und ihn letztendlich findet und dann in Freude ausbricht. Oder in Lukas 18 erzählt Jesus von einer Witwe, die mit aller Beharrlichkeit vor einem Richter steht und zum Ende lobt er diese Frau und sagt, so beharrlich wie diese Frau vor dem Richter steht, so sollt ihr vor Gott sein und zu Gott beten. Da hatte Jesus Frauen in seinem Jüngerkreis. Da konnte eine Maria von Bethanien im Haus, im Kreis von den Aposteln zu den Füßen von Jesus sitzen und ihm zuhören. Das war für einen Rabbiner in der damaligen Zeit völlig undenkbar. Und Jesus sprach mit einer samaritischen Frau und als seine Jünger dazukommen, wundern sie sich und staunen darüber, dass er mit dieser Frau redet. Weil es eben nicht selbstverständlich war. Nach seiner Auferstehung erscheint Jesus als erstes einer Frau und zweitens wieder Frauen. Jesus demonstriert, er zelebriert das völlig, dass er die Frauen nicht minder bewertet. Er kommt ihnen mit Ehrerbietung zuvor. Und das wussten die Pharisäer. Und an diesem Punkt versuchen sie, Jesus eine Falle zu stellen. Das lesen wir in Matthäus 19, Vers 3. Da heißt es, da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund die Frau zu entlassen? Nach der jüdischen Sitte konnte ein Mann ohne weiteres sich von seiner Frau scheiden lassen. Manche nahmen das ein bisschen ernster und machten das nur bei Ehebruch. Manche, die suchten sich irgendeinen x-beliebigen Grund und ließen sich von ihrer Frau scheiden. Und ein Jude berief sich auf das Gesetz Mose. Aber was antwortet Jesus auf die Frage? Er sagt, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Und hier spricht sich Jesus ganz klar gegen die Scheidung aus. Und damit schützt er die Würde der Frau. Seinerzeit dachte ein Jude, wenn einer die Ehe bricht, dann ist es die Frau. Der Mann kann nicht die Ehe brechen. Ehebrecherinnen sind immer nur die Frauen. Deswegen, als die Pharisäer oder Schriftgelehrten eine Frau beim Ehebruch ertappten, da war ja der Mann auch dabei. Dann schleppten sie die Frauen, aber der Mann, der geht frei. Damals dachten sie, wenn jemand die Ehe bricht, dann kann es nur die Frau sein. Was sagt Jesus? Jesus sagt in der Bergpredigt, ich aber sage dir, wenn du als Mann eine Frau ansiehst, um sie zu begehren, dann hast du als Mann schon die Ehe mit ihr gebrochen. Sicherlich gilt das Gleiche auch für die Frau, wenn eine Frau einen Mann begehrlich anschaut, aber in dieser Gesellschaft musste er das den Männern sagen. Mann und Frau sind völlig gleichwertig, auch in geistlicher Hinsicht. Und deswegen eine letzte Stelle dazu, Lukas 11, Vers 27. Lukas 11, Vers 27. Es geschah aber, als Jesus dies redete, da erhob sich eine Frau aus der Volksmenge und sprach zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und bewahren. Jesus bestreitet hier nicht, dass seine Mutter glückselig war. Sie war auserwählt, ihn auf die Welt zu bringen. Aber er sagt hier, der geistliche Wert einer Frau liegt nicht in ihrer biologischen Funktion, sondern in ihrer Reaktion auf Gottes Wort. Durch Glauben wird die Frau gerettet und nicht durch Kindergebären. Und auch in diesem Punkt ist sie dem Mann völlig gleichgestellt. Der Mann genauso wie die Frau werden gerettet durch den Glauben. Die Bibel sagt, Mann und Frau sind völlig gleichwertig. Und diesen Punkt wollte der Herr Jesus wahrscheinlich vor 2000 Jahren ganz offensichtlich und ganz deutlich herausstellen. So kommt es mir manchmal vor, wenn ich die Evangelien lese. Und ein Rabbiner seiner Zeit, als Rabbiner seiner Zeit, war er im Umgang mit Frauen völlig revolutionär. Aber, und das ist jetzt ein dickes Aber, und das nehme ich jetzt schon mal voraus, er hatte keine Frau als Apostel eingesetzt. Und er hatte auch keine Frau zum Predigen ausgesandt. Da kann man sich die Frage stellen, warum hat er sich nicht getraut? Er war in so vielen Dingen so revolutionär, dass ich nicht meine, dass das der Punkt ist, dass er sich nicht getraut hat. Er hätte locker eine Frau einsetzen können als Apostel, wenn er es nur gewollt hätte, aber er wollte es nicht. Warum? Jesus muss also einen anderen Grund gehabt haben. Das Erste, Männer und Frauen sind völlig gleichwertig. Aber, und damit leite ich jetzt zum zweiten Hauptpunkt über, gleichwertig bedeutet nicht gleichartig. Und das sehen wir ja schon, wenn wir uns anschauen, einen Mann neben eine Frau stellen. Das gilt in körperlicher Hinsicht, in seelischer Hinsicht und in geistlicher Hinsicht. Und wir dürfen nicht der Gefahr auflaufen, dass wir den Unterschied zwischen Mann und Frau aufheben wollen. Das wurde oft genug gemacht. Zum Beispiel, wenn ich mir Bilder anschaue aus dem Dritten Reich, aus dem Hitlerreich, dann wurden dort Plakate entworfen und da standen Männer neben den Frauen und die Frauen sahen genauso aus wie die Männer. Und der Untertitel war dann manchmal, das ist die starke deutsche Frau. Oder genauso im kommunistischen Sozialismus. Genau, kein besseres Bild habe ich nicht gefunden. Auf den Bildern sahen dann die Frauen aus wie die Männer. Man wollte gleich machen. Und beim Feminismus heute kommt es mir auch so vor, dass es gar nicht darum geht, die Frau aufzuwerten, sondern dass es darum geht, Frau und Mann gleich zu machen. Und das ist ein Irrtum. Die Heilige Schrift sagt, die Frau soll nicht versuchen, so zu sein wie ein Mann, und der Mann soll nicht versuchen, so zu sein wie eine Frau. Es gibt Unterschiede und die sind von Gott gewollt. Und weil es Unterschiede gibt, gibt es auch verschiedene Rollen für die beiden. Angenommen, ein Regisseur dreht einen Film mit zwei Hauptdarstellern. Dann wird er diesen Film nicht drehen können, wenn sich die Darsteller nicht in ihre Rolle fügen. Wenn die sich streiten und der eine sagt, ja, was der spielt in dem Film, das kann ich auch, ich will die gleiche Szene, will ich auch spielen, der kommt ja nur größer raus dabei. Wenn die so harmonieren, dann wird es kein Film. Was wird der Regisseur sagen? Er wird sagen, weißt du, der Film als Ganzes ist mir wichtig, nicht die Größe der Schauspieler. Und damit der Film als Ganzes gut wird, brauche ich jeden von euch, und zwar jeden in seiner Rolle. Aber die Rollen bestimme ich. Aber ihr seid für mich beide gleich wichtig. Gott ist der Regisseur in der Gemeinde. Es ist natürlich nicht so, dass wir Gemeinde spielen oder hier einen Film drehen, sondern Gemeinde, in der Gemeinde Gottes geht es immer um einen lebendigen Organismus. Und wie bei einem Körper ist Jesus das Haupt und wir sind die Glieder. Alle Glieder sind mit dem Haupt verbunden und das gibt allen, die an diesem Leib sind, den gleichen Wert. So wie wir hier sitzen. Ein Vers, der häufig benutzt wird von den Befürwortern einer Frau als Pastorin, der sagt genau das aus. Das ist Galater 3, Vers 28. Da heißt es, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und dann argumentiert man so, dieser Vers sagt doch, durch Christus sind alle Unterschiede aufgehoben. Das heißt, die Frau darf genauso predigen wie der Mann, sagt ja der Paulus. Weder Mann noch Frau. Aber es geht hier vom Zusammenhang her um die geistliche Stellung vor Gott und nicht um den Dienst oder nicht um die Aufgaben. Und dann, wenn ich den ersten Teil des Verses noch dazu lese, heißt es, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Dieser Vers sagt, dass wir durch den Glauben geistlich völlig gleichwertig sind vor Gott. Wir sind alle Kinder Gottes. Egal ob Männer, ob Frauen, egal ob begabt oder weniger begabt. Von unserer Stellung her sind wir alle Kinder Gottes und gleichwertige Glieder in der Gemeinde. Aber wir sind immer noch Juden und Nichtjuden. Wir sind immer noch Männer und Frauen. Und wir sind immer noch in unseren Rollen. Erstens, Männer und Frauen sind völlig gleichwertig, ja. Zweitens, Männer und Frauen haben unterschiedliche Rollen und damit unterschiedliche Verantwortungsbereiche. Das kann ich nicht einfach über den Kamm scheren. Und ein weiterer Vers, das sind eigentlich zwei Schlüsselverse, die Befürworter für Pastorinnen immer wieder benutzen. Und der zweite Schlüsselvers, dass Frauen predigen dürfen, ist 1. Petrus 2, Vers 5. Und da sagt der Petrus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Diesen Vers schreibt Petrus an eine Gemeinde und in dieser Gemeinde waren Männer und Frauen. Und zu diesen Männern und Frauen sagt er, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ihr seid ein Volk von Priestern. Also sind Frauen und Männer miteinander ein königliches Priestertum. Genau, das sagt der Vers. Also können Frauen genauso Priester bzw. Pastor sein wie die Männer. Falsch. Das sagt dieser Vers nicht. Eine ähnliche Stelle gibt es im Alten Testament. 2. Mose 19, Vers 6. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Diese Worte spricht Gott zu allen 12 Stämmen Israels, zu allen. Er sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Heißt es, dass alle die Funktion eines Priesters oder eines Königs ausführen dürfen? Nein. Nur der Stamm Levi war berechtigt, Priester zu stellen. Soll das nächste Bild kommen? Druckst du, Raphael? Nur der Stamm Levi war berechtigt, Priester zu stellen. Und vom Stamm Levi war es nur die von Aaron abstammten, die im Tempel im Priesterdienst tun durften. Die anderen waren bereit für die Geräte oder für den Gesang oder sonst was, die Leviten. Und nur der Stamm Juda durfte einen König stellen. Allen anderen Stämmen war es verboten, obwohl sie alle als ein Königreich von Priestern genannt werden. Das heißt natürlich nicht, dass einer vom Stamm Ruben meinetwegen einen besseren Priester darstellen könnte wie einer vom Stamm Levi. Bestimmt gab es in den anderen Stämmen Leute, die wären viel bessere Priester gewesen. Oder sie wären viel bessere Könige gewesen. Es kommt nicht auf die Gabe drauf an, sondern auf die Rolle, die Gott zugeteilt hat. Einer von Ruben durfte kein Priester werden, es war nicht seine vorgesehene Verantwortung. Aber deswegen war einer aus dem Stamm Ruben nicht weniger wert wie einer aus dem Stamm Levi. Oder einer aus dem Stamm Simeon nicht weniger wert wie einer aus dem Stamm Juda. Sie waren alle zusammen ein königliches Priestergeschlecht. Und genauso ist es bei uns in der Gemeinde. Wir sind alle, so sagt die Heilige Schrift, ein auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum. Und als Kinder Gottes haben wir die gleichen Rechte, aber wir haben nicht gleichzeitig die gleichen Pflichten, nicht die gleichen Verantwortungsbereiche. Und hier gibt es nach der Heiligen Schrift eben auch unterschiedliche Rollen zwischen Mann und Frau. Und es hat absolut nichts mit Abwertung zu tun. Und jetzt bin ich auf die maßgeblichen Texte noch gar nicht eingegangen. Aber einen wesentlichen Text möchte ich jetzt doch noch anschauen. Die drei maßgeblichen Texte sind 1. Korinther 11, 1. Korinther 14 und 1. Timotheus Kapitel 2. Und den Text möchte ich jetzt noch mit euch lesen. 1. Timotheus 2, Verse 11 bis 15. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Das sind befremdliche Töne, gell, für unsere modernen Ohren. Aber ich gestatte einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe, in der Heiligungshand der Zucht. Zweimal heißt es von der Frau hier, sie soll sich still verhalten. Und das muss jetzt nicht bedeuten, dass sie schweigen soll, dass sie einfach den Mund halten soll. Sondern es bedeutet, dass sie innerhalb der Gemeinde in ihrer Ordnung bleiben soll. Andere Bibelstelle wäre, wo auch das gleiche Wort still vorkommt, 1. Thessalonicher 4, Vers 11, wo er der ganzen Gemeinde sagt, Paulus, und eure Ehre sollte darin suchen, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und damit mit euren eigenen Händen zu arbeiten. Was meint er, ein stilles Leben sollt ihr führen? Er meint damit nicht, ihr sollt schweigen. Sondern ihr sollt euch in die von Gott gegebene Rolle einfügen. Oder in 2. Thessaloniker sagt er ganz ähnlich, die Geschwister sollen in stiller Arbeit ihr Brot verdienen. Heißt das, sie sollen in ihrer Arbeit schweigen? Das wäre ganz schön hart. Nein, das bedeutet nicht, sie sollen ein schweigsames Leben führen in der Arbeit, sondern sie sollen in der von Gott festgesetzten Ordnung bleiben. Sie sollen nicht aufbegehren, nicht rebellieren. Und diese Ordnung für die Frau lautet, nicht über den Mann zu herrschen, dadurch, dass sie sich die Autorität eines Lehrers an sich reißt. Es geht hier um autoritatives Lehren. Und wenn ich in 1. Korinther 14 aufschlage, dann merke ich, es geht um das Gleiche. Die Frau soll schweigen, aber der Zusammenhang dort bedeutet autoritatives Lehren. Nicht, weil die Frau das nicht genauso gut könnte. Ich bin überzeugt, da sitzen einige Frauen hier, die könnten besser predigen. Nicht, weil die Frau das nicht genauso gut könnte oder weil eine Frau weniger wert wäre. Nein, einzig und allein, weil es Gott so festgelegt hat. Und Paulus begründet das jetzt hier in diesem Text nicht mit dem Sündenfall, sondern zuerst mit der Schöpfung. Und das ist ganz wesentlich. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Die Unterordnung der Frau wird nicht zuerst dem Sündenfall zugeschrieben, sondern der Schöpfungsordnung Gottes. Und damit können wir nicht sagen, wie viele Verfechter, die sagen, durch den Sündenfall, der Sündenfall wurde durch Christus aufgehoben. Und weil der Sündenfall durch Christus aufgehoben ist, sind jetzt alle wieder gleichwertig und gleichberechtigt in der Gemeinde zu predigen und tun zu lassen, was sie wollen. Aber das ist nicht der Fall. Argumentiert wird, durch den Sündenfall, durch das Aufheben des Sündenfalls wird die Frau oder der Mann wieder so, es wird der Mensch wieder so, wie er vor dem Sündenfall war. Aber Paulus sagt, diese Ordnung bestand schon vor dem Sündenfall. Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und deshalb soll eine Frau nicht lehren oder autoritativ lehren in der Gemeinde. Das hat natürlich seine Grenzen, sonst würden Frauen bei uns nicht Kinderstunden machen oder anderweitig. Und dann fügt er jetzt noch ein zweites Argument zu und sagt, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Und was zeigt dieses zweite Beispiel? Zeigt es, dass die Frau naiver ist als der Mann? Zeigt es, dass die Frau anfällig ist für Irrtümer? Zeigt es, dass die Frau emotionaler ist und deswegen leichter verführbar? Ich glaube nicht. Ich persönlich glaube, Paulus möchte mit diesem Beispiel betonen, dass die Frau ihre Rolle, die Gott ihr zugedacht hat, verlassen hat. Sie ist aus ihrem Verantwortungsbereich herausgetreten und hat das getan, was Adam hätte tun sollen. Nach 1. Mose 3, in 1. Mose 3 heißt es, und die Frau sah, als sie mit der Schlange spricht, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Gell? Und dann heißt es, und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und ihr aß. Das heißt hier, dass Adam zu dem Zeitpunkt, als Eva versucht wurde, bei Eva war. Aber Eva übernahm die Führung in diesem Gespräch. Und sie wurde verführt von der Schlange. Doch sie hätte von ihrer Rolle besser getan, dieses Gespräch Adam zu überlassen und die Entscheidung. Bestimmt hätte Adam den gleichen Schmarrn gemacht wie Eva. Aber das war in diesem Moment, dass sie ihren Verantwortungsbereich verlassen hat. Und anschließend bringt Paulus bei diesem Vers ein Beispiel, das wieder von einer Gott zugeteilten Rolle spricht. Und dann, damit schließt er das Ganze ab und er sagt, und sie soll aber bewahrt werden durch das Kindergebären. Sie soll gerettet werden, die Frau soll bewahrt werden durch Kindergebären. Kinder zur Welt bringen, das ist ein Bereich, der nur den Frauen zusteht. Da kann sich kein Mann einmischen, gell? Zumindest kenne ich noch keinen Mann, der diese Rolle übernommen hätte. Das ist eine Rolle, die nur die Frau ausüben kann. Und die Bibel sagt, die Frauen werden bewahrt werden, sie werden Sinn und sie werden Lebenserfüllung finden, wenn sie in ihrem Verantwortungsbereich bleiben. Das heißt nicht, dass, wenn sie Kinder gebären. Manche Frauen können keine Kinder kriegen. Aber er greift es als ein Beispiel heraus, als eine Rolle, die nur Frauen zusteht. Und er sagt, wenn sie bleiben in ihren Verantwortungsbereichen, in die sie von Gott gesetzt sind. Das Herrschen und Leiten und Lehren in der Gemeinde hat Gott den Männern zugedacht. Warum? Fragt mich nicht. Wenn es einer von euch weiß, dann kommt er zu mir und sagt mir es nach der Predigt. Ich weiß es nicht. Aber bestimmt nicht, weil die Männer intelligenter oder gescheiter oder schlauer, edler wären wie die Frauen. Mit Sicherheit nicht. Sollen Frauen in der Gemeinde predigen? Sollen sie die Gemeinde leiten? Und ich persönlich muss sagen, ich könnte gut damit leben. Ich könnte sehr gut damit leben, dass eine Frau hier bei uns predigt. Aber womit ich als Christ nicht leben kann, ist, dass die Heilige Schrift untergraben wird. Und damit dürfen wir auch als Gemeinde nicht leben. Ganz egal, wie feministisch und tolerant angehaucht unsere Umwelt schon ist. Ich persönlich glaube, dass die ganze Bewegung, wie sie heute auf dem christlichen Gelände stattfindet, dass das kein Kampf ist für die Rechte der Frau und dass es kein Kampf ist um Erweckung in der Gemeinde. Es wird ja heute schon noch so argumentiert, lasst die Frauen in den Gemeinden an Steuer und der Herr wird die Erweckung schenken. Ich glaube nicht, dass es ein Kampf um die Rechte der Frau ist, dass es kein Kampf um Erweckung in der Gemeinde ist, es ist vielmehr ein Kampf um die Autorität der Schrift. Und das wird bei allem Diskutieren und Eifern oft vergessen. Die Heilige Schrift sagt, Männer und Frauen sind völlig gleichwertig. Und Jesus hat es gezeigt in seinem Eifer, in seinem Zelebrieren, der Achtung und der Würde der Frau. Aber er hat die von Gott eingesetzten Verantwortungsbereiche nicht aufgehoben. Und er hat keine Frau als Apostel eingesetzt. Und jetzt gäbe es noch viele andere Stellen im Neuen Testament, in den Briefen, die das bestätigen. Männer und Frauen haben unterschiedliche Rollen. Und ich hoffe und ich bete, dass ihr hier in der Gemeinde auch damit leben könnt. Es geht letztendlich nicht darum, dass wir irgendwie Frauen diskriminieren oder weniger wert achten, sondern es geht darum, dass wir uns auf das gründen, was Gott in seinem Wort uns sagt. Amen.